SWR 2 Tandem.
Mit Fabian Elsesser. Schönen guten Abend. Heute hören wir und sprechen über eine Sprache, die Heimatgefühle wecken könnte. Zumindest bei den Hörern im Süden und Osten unseres Sendegebiets, schwäbisch-alemannische Mundart nämlich. Denn mein Gast ist heute der Liedermacher und Dichter Pius Jauch, Jahrgang 1983 aus der Ortschaft Bösingen bei Rottweil. Er hat 2 Alben und 2 Puppentheaterstücke im Dialekt geschrieben. Engagiert sich für den Erhalt der Mundart und wurde 2021 mit der Heimatmedaille des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Schauspieler ist er übrigens auch noch und wir haben ja gleich genügend Zeit, um über all das zu sprechen. Herzlich willkommen im SWR-Studio Tübingen, Pius Jauch.
Hallo.
Ihr erstes Album haben Sie schon 2008 veröffentlicht, Baumhaus hieß das. Das war aber auf Hochdeutsch. Warum?
Ja, mein Weg zum Dialekt war ja erstaunlich lang. Also ich habe als junger Mensch zunächst auf Englisch geschrieben, natürlich um mich auch so ein bisschen um die ganzen Fairnisse herumzumogeln, denen man begegnet, wenn man gute Dichtung machen möchte. Das war so eine Sprache, die hat keiner um mich herum so richtig verstanden. Ich habe sie nicht beherrscht und konnte mich eben dann hinter der Musik umso besser verstecken. Erst später fand ich dann den Weg zur Muttersprache, wie ich zunächst dachte, also zum Deutschen, was ich aber zunächst blöd für mich angehört hatte. Ich hatte diese ganzen Vorurteile. Ich dachte mir, Mensch, das klingt doch nach Schlager, das klingt doch komisch. Plötzlich war man natürlich auch auf die Inhalte zurückgeworfen. Also es musste wirklich dann ein gutes Gedicht in meinen Ohren auch sein, um gesungen werden zu können. Und das hat einfach viel, viel Arbeit auch bedeutet. Viel Auseinandersetzung mit der Sprache und der Dialekt. Der war dann das I-Tüpfelchen, wenn man so will, obendrauf. Das war mir dann noch schwerer. Das kam mir dann noch mehr belastet vor, von den ganzen Vorurteilen natürlich, dass man sagt, es klingt nach Comedy, es klingt nach Fasnet, es klingt komisch, es klingt altbachen, was auch immer. Und um diese, meine wahre Muttersprache, ich bin ja mit dem Dialekt eben aufgewachsen, habe das Schriftdeutsche später in der Schule gelernt, freizulegen vielleicht wie ein Archäologe, sie irgendwo zu befreien von dem Staub, den ich selber darauf habe kommen lassen.
Und von den Vorurteilen.
Ja, das hat tatsächlich lange gedauert.
Und wir hören jetzt gleich mal rein zum Auftakt, wie das dann klingt, wenn Sie in Ihrer Mutterheimatsprache sprechen. Ant du ka oamno. Ich kann nur raten, was es bedeutet. Ich bin Unterfranke. Rate mal, hast du denn kein Zuhause mehr?
Nein, es heißt Ant dur ka oamno, ist ein verkürzter Satz. Es ist natürlich absichtlich auch ein bisschen kryptisch gehalten, dass man es nicht auf Anhieb versteht. Ant dur ka oamno bedeutet eigentlich, vermissen kann man nur.
Ja, da war ich aber komplett daneben. Ja. Erzählen Sie uns ein bisschen was zum Lied.
Ja, da ging es eben um den Schwund, den ich beobachtete, natürlich auch mit dem Dialekt, besonders in den alten Worten. Ich hatte meine Großeltern noch sehr lange Zeit in meiner Nähe, die sind sehr alt geworden. Das heißt, ich konnte auch ihre Sprache sehr gut studieren, bewusst studieren auch als Jugendlicher dann. Und habe einfach festgestellt, dass ganz viele dieser eigenen Worte, dieser im Schriftdeutschen, im Standarddeutschen nicht präsenten Redewendungen und Begriffe verloren gehen oder immer weniger benutzt werden. Und dass sie für mich aber einfach sehr viel bergen, wobei ich es eben nicht mehr mit so vielen Menschen teilen kann, weil sie die Begriffe nicht kennen. Und dass es einen Verlust bedeutet, der aber nur den schmerzt, der weiß, was verloren ging. Also der kannte, um was es geht.
Ant dur ka oamno, hva man kent, vil man ikke mangle kalt. Hva man ikke vet, har det forgæse lett. Ant dur ka oamno, hva man mal, noch was man jo man kriegt. Vil man svoliert, und Mond, da wird
gestatten Sie mir die naive Frage, ich bin ja nun mal nicht von hier. Das ist nicht schwäbisch im Sinne von schwäbisch.
Ja, es ist natürlich ein sehr interessantes Thema und ein weites Feld. Viele Menschen denken ja, wenn man sich für Dialekt interessiert, dann ist es immer für den klaren Dialekt, für das Einfache, für das Heimatliche. Tatsächlich ist Dialekt sehr komplex, in jedem Dorf verschieden. Und im Falle des Schwäbischen Alemannischen sehen wir eben, dass Schwäbisch, kurz gesagt, die moderne Form des Alemannischen wäre. Und ich als Rottweiler aus der ehemaligen freien Reichsstadt Rottweil, aus dem katholischen Landesteil, liege am Oberlauf des Neckars in einer Übergangszone vom Alemannischen ins Schwäbische. Das heißt, die Schwaben nehmen meine Sprache als alemannisch wahr. Umgekehrt bezeichnen mich die Alemannen gerne als Schwaben.
Und was ist es jetzt wirklich?
Nun, Sie merken es schon, ich bin eigentlich ganz gern auch der Mittler zwischen solchen Welten. Jede Region liegt ja zwischen anderen Regionen und stellt damit immer eine Sphäre des Übergangs dar. Und so geht es eben im Rottweilischen vom Alemannischen ins Schwäbische über.
Und das Alemannische, was genau zeichnet das aus? Also da geht es für mich schon fast mehr so vom Ohr her ins Schweizerdeutsche rein.
Ja, das ist richtig. Die Rottweiler haben auch eine Freundschaft mit den Eidgenossen. Die haben in den Burgunderkriegen sogar Truppen geschickt, kleine Truppenteile, um die Eidgenossen zu unterstützen. Also man hatte tatsächlich rege Beziehungen in die Schweiz. Sprachwissenschaftlich macht man diese Dialektzonen immer ein bisschen an den Lautverschiebungen deutlich. Und da haben eben die Schwaben aus dem Hus irgendwann ein Haus gemacht. Also die Alemannen sagen noch Hus. In meinem Dorf sagt man tatsächlich Burer Haus. Also das heißt, beim Bur, beim Bauer hat man es nicht mitgemacht, aber beim Hus schon.
Ja, also Burer Haus.
Ja. Burer Haus, genau.
Ja. So, und dieser Dialekt, der in Ihrem Fall in Ihrem Dorf noch mal ein bisschen spezieller ist, was bedeutet der Ihnen?
Es ist zunächst mal meine Muttersprache. Also ich habe tatsächlich 6 Jahre lang nicht geglaubt, dass es was anderes gäbe. Ich bin erst in der Grundschule dann von einer freundlichen Referendarin darauf hingewiesen worden, dass man mich nicht versteht. Ja, also das heißt, ich habe die Standardsprache spät entdeckt. Und nun, was ist mit der Dialekt? Der Dialekt ist natürlich auch wirklich jetzt, das kann man wirklich auch wissenschaftlich begründet so sagen, was natürlich auf uns gekommen ist. Also es ist wirklich die natürlich gewachsene Sprache, die uralt ist und tatsächlich deren Ursprünge im Ungefähren sich verlieren, im Dunkel der Geschichte. Und was wir eben jetzt am heutigen Tage noch haben, was wir ererbt haben von unseren Vorgängern, das ist also ein Stück Kultur, das ich nicht missen möchte.
Und Sie engagieren sich ja auch im Verein Schwäbische Mundart e.V. Sie waren auch in einer Arbeitsgruppe der Landesregierung, die ein Regional- und Dialektförderprogramm wohl ausarbeiten soll. Wie sieht das aus, dieses Förderprogramm?
Nun, da sind wir natürlich leider auch mitten in die Corona-Pandemie gekommen, sodass alles gerade im Moment in der Schwebe hängt noch. Grundsätzlich kann man sagen, es ging um die Frage, wie können wir die Regionalkultur stärken? Wie können wir den Menschen in der Region Gehör schenken? Wie können wir auch kreative Kräfte aus den Regionen fördern? Wie können wir ein Gemeinschaftsgefühl fördern, das eben partizipativ ist, also wo wirklich die einzelnen Leute, die einzelnen Gemeinschaften wirklich sich wiederfinden und das Gefühl haben, da sind wir dabei. Die Überschrift ist der Dialekt, das ist die Dialektinitiative, aber Sprache ist ja eigentlich nur ein Indikator für die Verfasstheit einer Gesellschaft, einer von vielen selbstverständlich. Es waren sehr viele Gesprächsrunden mit sehr vielen Experten und es wurde sehr kontrovers diskutiert, das können Sie sich vorstellen.
Interessanter Satz, Sprache ist ein Indikator für die Verfasstheit der Gesellschaft. Wie ist denn dann eine Gesellschaft verfasst, die Schwäbisch-Alemannisch spricht?
Auch das ist natürlich ein weites Feld. Ich nehme jetzt vielleicht zum Beispiel mal mein Dorf, Bösingen. Ö gibt es im Schwäbischen nicht. Wir sagen selber Beisinge. Auf alten Karten ist es noch so verzeichnet. Und da ist der Dialekt noch sehr stark. Also auch junge Menschen sprechen noch sehr stark im Dialekt. Und das hängt bestimmt damit zusammen, dass beispielsweise die Vereinsstruktur gut funktioniert. Es gibt sehr viele Vereine, die sehr jung sind auch, ja, sehr aktiv. Das heißt, die Menschen haben in ihrem Dorf Freunde. Es gibt Veranstaltungen, wo sie hingehen und wo der Dialekt seinen Platz hat, weil die anderen den verstehen und auch so reden. Und wenn Leute dazukommen, wir haben durchaus Zuzug, dann ist es eine attraktive Gemeinschaft, die auch ein sehr hohes integratives Potenzial hat. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, wir sehen es ja jetzt anhand auch der Pandemie, wenn es zu weniger Veranstaltungen käme, wenn die Vereine weniger Aktivitäten hätten, wenn sich die Menschen mehr nach außen orientieren müssten, dann würde bestimmt auch man das an der Sprache sehen können, weil man dann natürlich sich außerhalb verständlich machen muss und dann nicht mehr täglich die Sprache so gebrauchen kann, wie man es gewohnt war.
Das waren jetzt fast zwei widersprüchliche Aussagen. Einerseits sagen Sie gerade, es wird noch sehr viel bei Ihnen in Beisingen, der ursprüngliche Dialekt, gesprochen. Vorhin aber sagten Sie schon mit Bezug auf das Lied »Ant du ka Orno«, das ja vom Verlust und vom Schwinden
das
von
ist etwas handelt,
dass es also ja, im Grunde, dass er verschwindet.
Ja, das ist richtig. Also da müssen wir natürlich trennen. Es gibt sehr viele verschiedene Stufen, wie man Dialekt sprechen kann. Und wenn ich jetzt von dem Verlust auch der großelterlichen Welt spreche, dann sind nicht nur die Begrifflichkeiten verloren gegangen, sondern ja tatsächlich die Dinge, die sie bezeichnet haben. Also die Welt hat sich ja schlagartig geändert, wenn Sie jetzt nicht denken, meine Großeltern sind vor dem Ersten Weltkrieg geboren, das waren Bauern. Die Häuser sind jetzt abgerissen. Kein Mensch hat mehr 6 Kühe und geht im Wald arbeiten, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen.
Also andersrum, mit 6 Kühen geht es überhaupt nicht.
Nein, und deshalb sind natürlich auch diese Begriffe, diese Werkzeuge, ja, dieser Alltag, dieses Leben ist verschwunden. Und damit natürlich auch die Begrifflichkeiten dafür. Das ist ein Wandel, der ist nicht aufzuhalten, der ist nicht als schlecht zu begreifen. Ich bin ja in vieler Hinsicht, lebe ich sehr viel freier und besser, kann man sagen, als meine Großeltern, die 2 Kriege mitgemacht haben. Also es ist nicht so, dass ich dem nachtrauere, aber selbstverständlich war in dieser begrenzteren, kleineren Welt irgendwo auch mehr Ruhe und Langsamkeit, vielleicht mehr menschliches Maß zu finden als heute, in dem alles doch sehr schnelllebig wird und wir, wenn wir ehrlich sind, auch mit den Folgen der Digitalisierung manchmal auch überfordert dastehen.
Und wie würden Sie sagen, ist es jetzt um die Mundart an sich bestellt?
Das ist auch natürlich ein sehr, sehr kontrovers diskutiertes Thema. Sprache verändert sich immer, sagen die einen. Das heißt, die Mundart wird sich weiter verändern. Wir haben hier heute größere Mobilität. Das heißt, es geht mehr in Richtung Regiolekt. Nicht mehr jedes Dorf wird vielleicht seine Eigenheit behalten. Die Regionen finden mehr zusammen. Gleichzeitig muss man sagen, betrachten wir auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland diese Entwicklung als zwangsläufig. Wir sehen es also, das ist eine Folge der Moderne auch während im deutschsprachigen Ausland. Also in Österreich und in der Schweiz, man sich durchaus auch an der Spitze des Fortschritts befindet und doch diese alten Dialekte und Varietäten der Sprache noch ganz zeitgenössisch pflegt.
Aber es wird ja noch gesprochen. Also
er wird gesprochen, er lebt auch, der Dialekt. Ist natürlich von Region zu Region unterschiedlich, das ist schon richtig. Es entstehen natürlich in den Ballungsräumen immer größere Bereiche, wo der Dialekt eine geringere Rolle spielt. Ja, also das muss man schon sagen. Die Jugendsprache beispielsweise meiner Kindheit hat Worte wie Ubacher erfunden, ja, ungebacken für unglaublich, ja, monströs, Wahnsinn. Das fand mein Großvater immer witzig, das war damals Jugendsprache. Heute gibt es auch wieder eine Jugendsprache, die sich aber vielleicht weniger aus dem Dialekt speist.
Die dann sehr, sehr oft Englisch ist.
Das genau. Muss man,
ja. Genau. Cringe. Sie haben uns ein paar von Ihren Liedern mitgebracht. Das nächste heißt »Blätter im Wind«. Was für eine Stimmung wollen Sie damit vermitteln?
Das geht natürlich ganz stark in Richtung Vergänglichkeit dieses Lieds. Da stand ein Löwenzahnpate, der in seiner Jugend eben mit blonder Haarpracht in der Wiese steht, dann vor der Zeit ergraut und seine Haarpracht im Wind verliert.
Der Blätter im Wind, zarte Pflänzle und Kind, waset geschwind. Sie schießen die Tee fast gar wie von der Lohr. Wäre graus und schön ohne etwas zum Tor. Sie und allen Grund an Wunder zu glauben, dem Lebenstraub. Es wird ja alles gut sein und von allem genug und von schlafen der Tag. Lieb, es ist bald nur so weit, dass deine Haare graben werden und sich der Luft verdreht. Lieb, lass ich nicht jede Sonne. Ich bin grad, als wäre ich selber auch noch mal so jung.
Herr Jauch, die Natur, das Dorfleben, das Sie nicht nur, aber auch besingen, das ist ja im Wandel. Sie haben es gerade schon gesagt, also von der Welt und damit auch verbunden der Sprache Ihrer Großeltern ist vieles nicht mehr da, weil es einfach die Tätigkeiten nicht mehr gibt, weil sie sich nicht mehr lohnen. Sie sind Jahrgang 1983, haben also eine Kindheit in den späten 80ern, frühen 90ern erlebt. Wie war das da bei Ihnen? Wie viel Dorf war da damals noch? Weil ich mich erinnern kann, dass wir sind ungefähr gleich alt, dass da dann schon Dorfläden dicht machten und Kleinbauern aufgaben.
Ja, das war schon zu beobachten, aber doch haben die Alten, die älteren Generationen das noch lange aufrecht erhalten, also fast bis in die 2000er zum Teil. Wir hatten auch einen Dorfladen noch bis vor wenigen Jahren beispielsweise. Also der Wandel schlägt jetzt schon, finde ich, mehr durch. Einerseits, Sie haben recht, eben die Welt geht, diese alte Welt der Kleinbauern geht unter oder ist untergegangen. Gleichzeitig beobachte ich auch ganz vielversprechende Möglichkeiten und Potenziale eigentlich. Also ich persönlich, meine Familie, wir haben ein kleines bisschen Wald geerbt beispielsweise, ja, mit meinen Geschwistern zusammen. Und den müssen wir jetzt noch bewirtschaften praktisch. Man kann sich ja vorstellen, mit der Trockenheit sind immer mal wieder Käfertannen da, die man fällen muss. Jetzt haben wir aber kein Bauernhaus mehr wie früher. Also das heißt, die Leute im Dorf haben auch immer weniger Platz eigentlich, diese Aufgaben noch wahrzunehmen. Und es lohnt sich nicht, natürlich, diesen nach der Realabteilung in Württemberg hat man so kleine handtuchbreite Streifen, dass die Holzarbeit nicht lohnt. Man kommt dann als Familie noch zusammen, macht diese schöne Arbeit. Aber gleichzeitig liest man natürlich dann in der Zeitung Holzknappheit. Wir haben kein Holz mehr, die Preise steigen und so weiter. Und wir haben Holz, aber wir können es nicht verkaufen. Wir haben zu wenig. Ja, es wird nicht abgeholt. Und die höheren Preise kommen auch nicht wirklich durch zu den Erzeugern. Und ich denke mir, eigentlich ist es ein brandaktuelles Thema. Wir wollen hier ökologisch wirtschaften in Zukunft. Und die Menschen in den Dörfern haben die umliegende Natur gepflegt. Das ist ein ganz reiches Erbe. Ich habe neulich mit einem Kollegen aus Thüringen gesprochen, der meinte, um ihre Dörfer herum sind diese Besitzungen verloren gegangen. Ja, durch den Kommunismus und dann später durch die Privatisierung. Wir haben ja wirklich noch das Glück, dass in den Dörfern Menschen wohnen, die Verantwortung haben für gewisse Flurstücke. Das heißt, sie haben da eine persönliche Beziehung.
Es ist auch sehr viel kaputt gegangen durch die Flurbereinigungen in den 60er, 70er.
Das ist zweifelsohne so passiert. Die Hecken sind weg, ja, damit ist natürlich auch das Rebhuhn verschwunden. Also da haben wir auch einen Artenrückgang. Es wurde ganz viel Wasser tiefer gelegt, die Bachläufe sind verschwunden. Und da träume ich schon davon, da noch was zu machen, ehrlich gesagt. Also da fühle ich mich noch jung genug, irgendwie da mich zu engagieren, dass wir da vielleicht wieder ein bisschen was zurückbringen können von der Artenvielfalt zumindest, dass wir was machen mit den Flurstücken. Ja, es sind junge Menschen da, die haben auch Lust dazu. Das zeigen auch Initiativen wie Obstschneidekurse oder so. Also es gibt wirklich Leute, die haben Spaß dran. Aber man muss ihnen auch wieder helfen. Also wie gesagt, wer jetzt im Einfamilienhaus oder gar im Reihenhaus wohnt, der hat in der Garage nicht genügend Platz für einen Traktor und der kann auch mit dem Lastenfahrrad sein Holz nicht transportieren.
Gibt's, wo wir jetzt gerade bei der Natur sind, so etwas wie einen Geruch der Kindheit, der für Sie ganz typisch ist? Ich meine, Sie singen ja über Heuböden, auf denen man noch rumgetobt ist, kenne ich ja auch noch. Yeah. Aber gibt es da so ein, also es könnte aber auch ein Misthaufen sein. Ne?
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist es tatsächlich, ja, der kalte Misthaufen, ja, der, wenn man dann drin rumbohrt, warm wird. Als Kind hat man ja da alles mögliche angestellt. Tatsächlich diese Luft im Dorf, stellen Sie sich vor, die Hühner auf der Straße, die noch den Misthaufen dann auch auseinandernehmen und so, das hat tatsächlich faules Obst übrigens auch. Also auch diese alten Obstwiesen, die man nicht immer zur rechten Zeit dann abgeerntet hat oder wo was übrig blieb, was liegen blieb, wo Wespen drin waren, das sind auf jeden Fall so Gerüche, ja.
Also ich spüre da wirklich eine ganz starke Verbindung, aber auch, sag ich mal, auch die Fähigkeit, es wahrzunehmen und es auch zu formulieren, ne? Gut, sonst wären Sie kein Dichter, trotzdem verklären Sie nicht vielleicht auch ein bisschen das Landleben?
Das könnte man mir vorwerfen oder auch nicht, also ich denke eigentlich nicht, also ich muss ja sagen, ich kenne ja die Schattenseiten auch. Ja. Also was waren das für Biografien? Was hat das bedeutet, in ein Haus hineinzuheiraten, das man vor der Hochzeit nicht betreten hat? Und da waren die Schwiegereltern drin und die Geschwister des Bräutigams. Also diese Schattenseite kenne ich. Und also man macht mir, denke ich, eher den Vorwurf, zu melancholisch zu sein, als zu verklärend. Ich denke, wenn ich von etwas schwärme, dann kommt die Schwere dann schon auch immer automatisch mit. Also die ist mir auch persönlich, liegt mir die zu nahe, ist mir die allzu bekannt.
Gibt es Schattenseiten vom Landleben, die Sie als Kind als solche empfunden haben?
Ich war natürlich extrem unruhig als Jugendlicher. Ich habe darunter gelitten, dass meine Schulkameraden in der Stadt im Freibad waren und ich war auf dem Bauernhof, ja, und habe geholfen, das Heu zu winden. War ja schlimm eigentlich. Ja, also das war kein Vorteil zu dem Zeitpunkt.
Aber so bis 10, 12 ist es spannend.
Es ist spannend, ja. Und ich muss
aber
auch
dann ab 13, 14 nicht mehr.
Ja, das ist schon so. Also als junger Mensch hat es mich ja dann auch in die Welt hinausgezogen. Ich muss allerdings auch zugeben, dass mich die Großstadt dann auch wieder überfordert hat. Also so im Studentenalter, ich wollte dann nach Berlin, in Berlin studieren, war ein paar Wochen dort und kam gar nicht mehr ins Bett vor lauter Nachtleben und habe dann völlig entnervt eigentlich die Flucht wieder ergriffen. Ja, also ich denke, ich bin wahrscheinlich auch doch ein Landmensch.
Auch darüber sprechen wir gleich noch, über Ihren Lebenslauf, der eben gar nicht so landmenschmäßig ist, wie ich finde. Ich hätte aber noch eine andere Frage, denn Sie haben ja nicht nur Songs geschrieben, aus denen dann Alben wurden, sondern auch ein Puppentheaterstück. Mhm. Ich habe es vorhin schon zweimal erwähnt, haben noch nicht drüber gesprochen. Die Figuren hat Ihre Lebensgefährtin, glaube ich, gefertigt, die Südtiroler Künstlerin Silvia Barbolini. Das Stück heißt, oder das erste hieß Pumpernickel oder wie Napoleon unter die Räuber fiel. Ich glaube, es ist überwiegend für Kinder. Was erzählen Sie da?
Da geht es um Napoleon. Anlass war das 200-jährige Jubiläum, ja, weil man davon sprechen kann, des fatalen Russlandfeldzugs von Napoleon Bonaparte. Privat war die Geschichte so, ich habe immer von Puppentheatern geträumt. Ich hatte in meiner Kindheit eigentlich kein so ein richtig schönes Puppentheater, auch kaum eins gesehen. Und dann hat mir eben meine Lebensgefährtin zum 30. Geburtstag diese Puppenköpfe geschenkt. Und ich hatte gerade Karl von Clausewitz gelesen über diesen Russlandfeldzug, weil mich Geschichte immer interessiert und so. Und Mundart für Kinder zu machen, war mir schon immer wichtig. Und dann war plötzlich diese Möglichkeit da, ein wunderschönes Puppentheater wirklich mit den Mitteln der damaligen Zeit zu machen. Meine Schwester Carmen ja auch, die auch Cembalo spielt, alte Musik viel macht, hat gesagt, sie macht mit ihrem historischen Cembalo. Und dann hatten wir wirklich eine Puppenbühne wie im 18. Jahrhundert. Also nur ich, die Handpuppen, dann halt die Stimme verstellen, ja, und sie hat die Musik dazu gemacht, war dann vor der Bühne. Und das hat mir dann auch, wenn sie mit den Kindern gesungen hat, oft Zeit gegeben, umzubauen, die Kulissen zu wechseln. Das war eine ganz wunderbare Sache. Ein Wahnsinnsaufwand, ein Riesenaufwand, immer zwei Autos voller Sachen, das Instrument einen Tag vorher abstellen, damit man stimmen kann. Das Cembalo ist ja sehr, sehr raumempfindlich, sehr temperaturempfindlich. Das war eine großartige Geschichte. Hat sich leider natürlich nie ausgezahlt. Also das war vom Geld her immer eine ganz knappe Geschichte. Und klar, dann kam auch Corona und jetzt ruht das Projekt. Aber es war eine sehr schöne Sache.
Und die nächste Musik, die bringt uns jetzt vom Puppentheater des 18. Jahrhunderts in die Gegenwart. Das ist schwäbischer Hip-Hop von MC Brutal. Eigentlich heißt der Mann Henrik Brislow und kommt aus Schorndorf. Und das Stück heißt Dana.
Ich schau mir um und denk mal, hallo Schwabeland, hello Motherland. Dahanna bin ich aufgewachsen, das ist das, was ich kenn. Ich kenn mich aus auf der Schwäbische Altmann. Aber bitte nenn mich nicht Dr. Alban. Das bin nicht ich, ich bin MC Brutal. Aus der Daimlerstadt, dem Remstal. Das liegt an der Rems, wo ich kennst. Und Rems fließt hinter Neckar, bei Neckar Rems. Fast jeden Tag und jede Nacht. Von meinem Leben hab ich im Ländle verbracht. Meine erste große Liebe war da. Und mein erster herber Niederschlag. Auch wenn's nicht New York ist oder Hawaii. Mir in Stuttgart und der Bodensee, ich bleib dabei. Baden-Württemberg ist der beste Fleck. Dahin will ich bleiben, bis ich verreck. Wo ist's am schönsten? Dahin. Wo sind die besten Leute? Da Hanna. Wo hilft man sich aus und hält zusammen? Da Hanna, da Hanna, da Hanna.
Sie hören SWR 2 Tandem, das war MC Brutal mit Dahanna, Rap mit schwäbischem Text und er rappte da von seiner Heimatliebe. Das passt ganz gut zum Thema heute, beziehungsweise zu unserem Gast Pius Jauch, der auch im Dialekt singt, wenngleich nicht in diesem, oder rappt auch nicht, er singt wirklich. Geboren ist er 1983 in Rottweil, inzwischen wohnhaft in Bösingen, gar nicht so weit weg von Rottweil. Baden-Württemberg ist der beste Fleck, da wie die Bleibe, bis sie verreck, hat der Kollege da gerade gerappt. Geht's Ihnen auch so?
Letzten Endes ja. Ja, aber ich bin schon auch immer ein bisschen der sehnsuchtsvolle Mensch, der durchaus dann auch immer sich gern woanders hinwünscht, muss ich schon ehrlich zugeben. Also ich finde durchaus, dass es auch andere Flecken gibt, die auch so schön sind wie der Hanna.
Ja. Und Sie haben diese Flecken ja auch ziemlich früh dann aufgesucht. Sie waren echt ganz schön unterwegs. Also nach dem Zivildienst mit Anfang 20 erstmal eine große Wanderung durch Nordspanien gemacht und dann im Grunde sehr viele Jahre rastlos unterwegs, ne?
Ja, das hat natürlich auch mit dieser Entscheidung zu tun, freischaffender Künstler zu werden. Und wenn Sie mich jetzt vorher nach dem Nachteil des Landlebens gefragt haben, es ist nicht leicht, auf einem schwäbischen Dorf freischaffender Künstler zu werden. Wenn man Anfang 20 ist, man hat ja gar nichts. Also man hat ja nicht mal ein Bühnenprogramm. Man hat keinen Ruf, man hat auch keine finanziellen Ressourcen und man hat dann auch keine Unterstützung. Und deshalb war es für mich natürlich wichtig, rauszugehen, klar, auf jeden Fall. Wegzugehen, Leute zu finden, die es vielleicht ähnlich machen wollen wie ich, die zum Teil vielleicht schon erfolgreich waren auch damit, um nicht unterzugehen in der Sorge und dem Misstrauen gegenüber einem solchen Lebensweg. Also man muss ja sagen, auf dem Dorf hat man viel Erfahrung mit Ohnmacht. Das denke ich mir immer wieder. Man hat einfach die Gezeiten, die Katastrophen durchgemacht und war nie in der Position der Entscheider. Und das führt schon dazu, dass man auf dem Land denkt, naja, du also allzu viel Spielraum hast und nicht, sei froh, wenn du deine Arbeit machen kannst und dann bescheide dich damit. Und da steckt bestimmt auch viel Weisheit dahinter. Nur wenn man jetzt eben 20 ist und mit seiner Klampfe losziehen möchte, um Spielmann zu werden, dann hilft einem das nicht weiter. Und
andererseits ist Ihre Schwester ja auch Künstlerin, Musikerin.
Das ist richtig. Sie hat allerdings Musik studiert, also das heißt Kirchenmusik studiert, ja, sehr viele Abschlüsse gemacht.
Das heißt, Sie waren schon so ein bisschen oder sind bis heute ein bisschen der Exot in Beisingen.
Na gut, sagen wir mal so, klar, es gibt jetzt in Beisingen, glaube ich, so viel, ich weiß keinen anderen freischaffenden Liedermacher im Moment. Ja,
aber auch mal allein mit dem Weg, also auch sage ich mal eben, wenn man jetzt mal sich so die Stationen anschaut, Nordspanien, dann mal in Lappland überwintert, in den Abruzzen gelebt, in Venedig, in Rom glaube ich auch, ja, das ist jetzt schon.
Ja, klar, aber wie gesagt, das war halt, also ich hatte das ja nicht generalstabsmäßig geplant, sondern es hat mich buchstäblich verschlagen. Also ich musste immer wieder schauen, wie komme ich weiter durch. Und das waren eben dann immer Kontakte, die dann zum einen und zum anderen geführt haben und letzten Endes zum Glück in diese freischaffende Tätigkeit dann münden konnten. Also das waren schon auch harte Jahre. Also das waren schon auch sehr harte Jahre.
Und ich habe in Ihrem Lebenslauf gelesen, dass Sie eine Zeit lang auch mit Zimmermännern unterwegs waren, also als Ungelernter dann wahrscheinlich.
Ja, ich hatte das Studium abgebrochen und musste dann Geld verdienen. Da war ich dann in der klassischen Falle, also jetzt hat er das Studium nicht gemacht und jetzt wird es ganz übel, also jetzt muss er was tun, der Bursche. Und ich hatte auch kein Geld und bin dann eben zu den Zimmerleuten auf dem Bau. Die Zimmerleute haben mich immer begeistert. Ich wusste beispielsweise, dass die elterlichen Häuser, das waren sehr stolze Bauernhäuser, gebaut wurden von dem Urgroßvater. Ja, der war im Wald, hat das Holz geschlagen und soll das eben zusammen mit den Zimmerleuten dann gemacht haben. Also wollte ich auch Zimmermann werden, ich wollte das auch können. Und habe dann da mitgearbeitet, aber auch vieles gelernt, aber die Lehre nicht begonnen, auch weil ich das Geld brauchte. Als Hilfsarbeiter habe ich mehr verdient, war wenig genug, aber mehr. Und wie ich dann mich wirklich auf die Socken gemacht habe vom Bau weg, weil ich merkte, wenn ich jetzt nur arbeite auf dem Bau, dann kann ich auch kein Bühnenprogramm aufbauen, da habe ich zu wenig Zeit. Und dann bin ich losgezogen, aber jetzt nicht mit Zimmerleuten zusammen. Also die sind ja in ihren Schächten organisiert, das ist dann also nicht so leicht, da einfach mal mitzumachen.
Ah so, ja, naja. Käme man dann vielleicht doch rein.
Nein, mein Weg führte mich dann in die Abruzzen, wo ich natürlich von meinem handwerklichen Können oder sagen wir diesem Grundverständnis, das ich hatte, leben konnte. Also ich konnte dann auf dem Bau arbeiten, Pizzaöfen gemacht, verschiedene Sachen. Ich konnte mich einfach hineinarbeiten, aber nie in einem Verbund von Zimmermännern. Da war ich raus, weil ich ja die Ausbildung nicht hatte.
Aber Sie haben also sich mit einer Menge Gelegenheitsarbeiten durchgeschlagen und das ist wahrscheinlich auch, so klischeemäßig es klingen kann, vielleicht gerade wenn man was erzählen möchte später, das bessere Studium, oder?
Es war für mich großartig, ja. Also ich hatte an der Universität, ich will das jetzt auch nicht aufbauschen, ich war genau ein Semester an der Uni und hatte eben große Angst, dass ich jetzt das Leben noch vollends verpasse. Ich wollte eigentlich die Schule schon immer abbrechen, also ich wollte das Abitur eigentlich auch nicht machen. Und dann musste ich den Zivildienst noch anhängen und so. Und dann dachte ich an der Uni, nee, jetzt erlebst du gar nichts mehr. Und bin dann losgezogen und ich habe dann viel erlebt, ja. Und das hat mir auch gefallen, ja.
Das heißt aber auch, ich sag mal, dieses Dörfliche, also ich kenne es selber ein bisschen, ne? Das Kleinstädtische wäre es jetzt, also das kann ja, Geborgenheit geben. Es kann aber auch ein bisschen zu einer Mentalität führen, die jetzt nicht gerade besonders in die Welt hinausdrängt. Also bescheide dich mit dem, was du hast, und der Junge will zu hoch hinaus. Ne? Aber bei Ihnen ist offenbar so, es hat nicht zu einer Angst vom Unbekannten geführt oder
nee, gar, das war eher mein Problem eben, dass das mir da zu wenig Unbekanntes war. Deshalb musste ich dann los.
Das geht, kann in beide Richtungen.
Ja, gehen. Ja, kann natürlich, ja. Aber es kommt natürlich auch daran, was man vorfindet im Dorf, ja. Ob da alles ist, was man braucht, oder ob es gerade nicht da ist, ja.
Aber Sie sind ja dann 2012 zurückgekehrt an den oberen Neckar. Absicht oder wieder einer dieser Zufälle, die Ihr Leben ja auch oft bestimmt haben?
Das war schon Absicht, eine Entscheidung, zusammen mit meiner Lebensgefährtin. Wir waren in Südtirol ja dann mehrere Jahre, und es war für mich aber sehr schwierig, dort Fuß zu fassen. In diesen Tälern ist sehr schön leben, wenn man ein Hotel hat oder 200 Hektar Wald erbt. Ja, es gibt natürlich immer Möglichkeiten, da zu leben. Aber sagen wir mal, für mich jetzt als Liedermacher waren die Wege nach Deutschland einfach immer extrem weit. Und für mich hat sich in Deutschland immer mehr aufgetan und entwickelt. Und wir haben uns dann überlegt, weil sie flexibler war im Grunde mit ihrer Arbeit, wohin gehen wir als nächstes? Und dann war für uns klar, also entweder dahin, wo sie zu Hause ist, oder da, wo ich zu Hause bin. Tatsächlich sind wir natürlich immer noch viel in Südtirol, wie es so ist, ja. Aber der Schwerpunkt ist jetzt auf jeden Fall hier im Schwabenland. Und das hat sich schon auch so entwickelt. Ja, das waren so gesehen auch wieder Zufälle. Es war eine bewusste Entscheidung, es anzunehmen. Aber entwickelt hat sich es von selber.
Wir hören nochmal Musik von Ihnen, den Titel Schwarzbrot mit Xelz. Ist das noch so eine Kindheitserinnerung?
Absolut. Ja, also dieses Stück habe ich geschrieben, wie ich in Umbrien unter Olivenbäumen lag und eben wirklich wahnsinniges Heimweh hatte nach den saftigen Wiesen meiner Heimat und auch so ein bisschen nachgespürt habe, wo kommt denn jetzt diese Sehnsucht her?
Schwarzbrot mit Salz und ein Glas Gelobe Milch dazu. Wenn die immer so rett und dann im Garten Zwetsch gesammelt zum Nachtisch. Fange gespielt in dem Hennerstall und Löcher waren auf dem Heilbarm. Wenn es der eine von Wisch hätte, hätte es dazu gehen, aber zum Glück hätte es nicht mehr gesehen. Schwarzbrot mit Salz und ein Glas Gelobe Milch dazu im Nachbarsbuhr. Mit der Stoßschleider, ein Kirschkerne an der Ribbel geschossen, dass er brillt hätte. Beim Umraus und so geht im Weg um Stau, wenn man doch sieht, das Blech da ist, hinter uns steht, ist wieder Blitz zu der Mutter gewetzt, Wetter, dass er ist verpetzt in der Früh. Mit zum Ende gefahren, bin der Schier, versucht, zum der Marder fangen. Der Tag verdrehlen, auf der Haustier stärken. Vom Heiberg her, geh mit Mittag regen. Im Gelblen oder Schoppen geht der eine auf der Miste, Rolle machen sehr. Dreibettle gegessen und Spudel trunken, versucht, weil er Stoßschläger am meisten funken. Vor dem Vesper noch aufs Rädle gucken und unter der Obstbeam neu Wiesn zottelt.
Schwarzbrot mit Xelz, ein Lied von Pius Jauch, der heute mein Gast ist in SWR2 Tandem. Herr Jauch, Ihre Plattenfirma gibt's nicht mehr, die hat Corona nicht überlebt, aber Sie haben auch seit 2015, glaube ich, schon keine CD mehr rausgebracht. Wird's denn nochmal welche geben mit Pius Jauch Liedern?
Ja, das ist so ein Thema. Also ich habe die Stücke schon fertig, ja. Es hat sich einfach viel verändert. Also ich habe einfach an einem gewissen Punkt immer weniger CDs verkauft. Ja, Sie wissen ja selber, wie die technologische Entwicklung so vonstatten geht. Die Autos haben jetzt oft keine CD-Spieler mehr, die neuen Computer auch nicht mehr. Es geht mehr auf Download, und da werden die wenigsten Kollegen so zahlreich gehört, dass es wirklich finanziell noch was bringt. Ich nehme auch nicht so richtig gerne auf, muss ich auch zugeben. Ich mag absolut das Vergängliche meiner Kunst, die Vergänglichkeit des Klangs. Da ist jeder Vortrag anders. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wo spielt man, wer hört zu, wie sind die Umstände, zu welcher Zeit. Und dann verklingt's. Und ich kann es dann nochmal spielen, aber es wird dann wieder komplett anders sein. Und bei der Aufnahme ist es immer gleich. Das scheue ich zum einen. Und da war es mir natürlich recht, dann eine Ausrede zu haben und zu sagen, hey, ich trete eh auf. Ich spiele den Leuten vor. Ja, und man muss ja wirklich sagen, es ist auch echt total romantisch. Ich bin total auf dem flachen Land unterwegs. Also es gibt's natürlich auch mal, dass ich in einer großen, schönen Konzerthalle spielen darf, aber so 80-90% bin ich wirklich wie zu allen Zeiten die Barden eben irgendwo in einer Gaststätte oder in einem Vereinsheim oder in irgendwelchen Räumen und die Leute kommen von draußen.
Das heißt, Barde wäre auch eine Selbstbezeichnung, die Sie mögen.
Ja, die mag ich. Ja, ja.
Gut, jetzt ist es live natürlich gerade ein bisschen schwierig. Wir hoffen, dass das wieder besser wird. Ja. Aber Sie fahren ja ohnehin schon länger zweigleisig bis mehrgleisig. Sie haben ja, sind ja auch als Schauspieler tätig, zum Beispiel in der Vorabendserie Wapo Bodensee. Auch das ohne Ausbildung eigentlich?
Ja, das ist natürlich auch die Schwierigkeit. Ja,
ja, wo also, ich aber schon den Eindruck habe, also wenn Sie was wollen, kriegen Sie es auch hin, oder?
Ja, gut, ich probiere es halt immer, ja. Und bin dann wohl hartnäckig. Ja. Das ist aber, muss man auch sagen, also wenn es um Schauspielerei geht, da habe ich wirklich sehr viele Set-Einsätze hinter mir und da könnte man ein Buch schreiben. Das ist also wirklich urkomisch, was man da so alles erlebt. Aber auch da, Corona hat es nicht leichter gemacht. Also ich hatte eine sehr gute Agentin und die hat auch aufgehört jetzt, ja. Also das.
Aber die Schauspielerei ist für Sie nicht vorbei.
Also nein, ich bin auch immer noch eingebunden in Projekte. Jetzt wieder in Berlin haben wir ein paar Drehtage. Also das sind schon immer wieder kleinere Sachen. Ich träume auch immer noch von einer eigenen Produktion, die ich noch machen möchte. Also da mit dem Film, da träume ich schon so lange von und da bin ich auch hinterher, da weiterzumachen.
Und was machen Sie sonst noch so jetzt, gerade im Moment, wo ja, sag ich mal, so viel Energie und Kreativität nicht freigelassen werden kann, die Sie aber ja haben? Also wie und wo lassen Sie die gerade frei?
Ja, das ist eine gute Frage. Auch ich habe immer viele Projekte parallel laufen und dann entwickeln sich die einen besser als die anderen und denen folge ich dann. Im Moment engagiere ich mich auch sehr für, na klar, in diesem Medienproduktionsbereich eben, weil man nicht auftreten kann. Ja, also ich versuche gerade ein Format zu machen, wo ich Kollegen mitnehmen kann, die also da Engagements kriegen, wo wir einen neuen Zugang zum Dialekt schaffen können. Wir versuchen Dialekt und Gaming zusammenzubringen, was total spannend ist, weil Games eigentlich alle auf Englisch sind und wir wollen das jetzt kommentiert spielen oder wie so ein verbales Gameplay aufziehen. Also da geht viel Zeit rein. Dann bin ich ja mit diesem Sebastian Blaupreis, also dem Leuchtturmprojekt für schwäbische Nachwuchskünstler, betraut. In diesem Jahr haben wir zum zweiten Mal den Filmpreis ausgeschrieben. Einsendeschluss ist der 30. April. Ich muss kurz Werbung machen. Mhm. Schwäbisch-Alemannischer Filmpreis, also jedes Genre, alle Filme, in denen schwäbisch-alemannische Mundart gesprochen wird, kann da mitmachen. Wir haben 12.500 Euro Preisgeld. Das ist wirklich sehr stattlich. Und es dürfen Leute aus dem badischen Bereich, aus dem südlichen Elsass, Nordschweiz, Vorarlberg, Regierungsbezirk Schwaben in Bayern mitmachen. Das ist ein ganz großartiges Ding. Aber es macht natürlich auch viel Arbeit, aber auch viel Freude. Und das füllt mir gerade die Tage aus. Ja, so drei Dinge.
Aber schon den Eindruck, es geht ja schon auch um Verluste in manchen Ihrer Texte. Klar. Aber gerade so, wie Sie jetzt so erzählen, wie wir uns jetzt ein bisschen kennengelernt haben, habe ich den Eindruck, auch so bei Ihrem doch meandernden Lebenslauf, dass Sie schon auch loslassen können. Ne? Also ja. Vielleicht ist so dieses alte Hesse-Gedicht, wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stuf um Stufe heben, weiten. Ist das so ein Gedicht für Sie?
Das ist sehr schön, ja. Ja, tatsächlich. Ja, Hesse war mir auch in der Jugend immer sehr nahe, ja. Das ist schon richtig. Also natürlich, man muss ja optimistisch bleiben und es bringt nichts, sich einen Klotz ans Bein zu binden und damit unterzugehen, ja. Wobei ich ja schon die Wehmut habe. Ich habe schon viele Dinge angefangen, die nichts geworden sind und die habe ich dann wieder losgelassen, habe neue gefunden, ja. Und da schwingt dann einerseits schon die Wehmut mit und gleichzeitig natürlich die Hoffnung und die Freude auf das Neue, ja.
Und was könnten die nächsten Lebens- oder Berufsstufen sein, auf die Sie der Weltgeist heben wird?
Ja, da bin ich selber gespannt.
Da wünsche ich Ihnen alles Gute auf dem Weg und sage herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
Ja, vielen Dank. Ich habe mich gefreut. Alles Gute Ihnen.
Das war SWR 2 Tandem heute mit Pius Jauch, Mundartdichter, Liedermacher, Schauspieler. Redaktion der Sendung hatte Rudolf Linzen, Musikauswahl Tristan Reiling und unser Gast. In der Technik war Matthias Neumann, am Mikrofon Fabian Elsesser, der sagt Adieu und bis bald.